NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zu den Themen des Tages am Donnerstag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der tödliche Anschlag auf eine Synagoge im englischen Manchester beschäftigt uns zuerst. Wir beleuchten dann das Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Kopenhagen. Wie gemeinschaftlich handeln die 47 Staaten? Wir blicken auf die Aktivitäten der Hamas in Deutschland nach der Festnahme dreier mutmaßlicher Terroristen in Berlin. Und wir erinnern an das Werk der Verhaltensforscherin Jane Goodall, die in Kalifornien während einer Vortragsreise verstarb. In Manchester leben fast 30.000 Menschen jüdischen Glaubens und viele gingen heute in die Synagoge, denn es ist Yom Kippur, der höchste Feiertag, an dem Beten und Fasten angesagt sind. Am Vormittag fuhr ein Auto auf Menschen dort zu und der Fahrer stach dann auf Besucher ein. Zwei von ihnen, das ist die Tatbilanz der Polizei, tötete der Angreifer so, ehe die Polizei ihn erschoss und so die Gefahr beendete. Premierminister Starmer zeigte sich entsetzt. König Charles III. Teilte mit, er sei zutiefst erschüttert und traurig. Gabi Biesinger berichtet.
Die Behörden meinen zu wissen, wer der Attentäter ist. Doch der Name werde noch nicht veröffentlicht, erklärte ein Vertreter der Manchester Metropolitan Police. Im Zusammenhang mit dem Anschlag habe es in der Nähe der Synagoge zwei Festnahmen gegeben. Die Tat werde als Terroranschlag behandelt. Einzelheiten zu möglichen Motiven des Attentäters sind noch nicht bekannt. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um andere jüdische Einrichtungen in Großbritannien wurden verstärkt. Zwei Menschen wurden am Vormittag vor der Synagoge im Norden von Manchester getötet. Drei weitere sollen sich in kritischem Zustand befinden. Die Behörden haben inzwischen Entwarnung gegeben, dass rund um den Tatort keine Gefahr mehr herrsche. Zuvor hatte die Polizei sich Zugang zu dem Auto verschafft, mit dem der mutmaßliche Attentäter zunächst in eine Menschengruppe gefahren war. Ein Bombenräumkommando war vor Ort, eine kontrollierte Explosion war zu hören. Im Netz ist ein Foto des mutmaßlichen Täters im Umlauf, das von der BBC als vom Tatort stammend verifiziert wurde. Es zeigt einen Mann mit Glatze, Vollbart und dunkler Kleidung. Am Gürtel um seine Hüfte sind weiße Gegenstände zu sehen, bei denen es sich um Sprengsätze handeln könnte. Premierminister Keir Starmer brach ein Gipfeltreffen in Kopenhagen frühzeitig ab und ist in London eingetroffen, um eine Sitzung des Cobra-Sicherheitskabinetts zu leiten. Er verurteilte den Anschlag und erklärte, dass das Attentat an Yom Kippur, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, stattgefunden habe, mache die Tat umso schrecklicher.
Seit 2022 gibt es die Europäische Politische Gemeinschaft und es ist kein Zufall, dass es das Jahr war, in dem Russlands Armee die Ukraine überfiel. Man wollte sich schnell und sichtbar an die Seite des Angegriffenen stellen und konnte doch keinen raschen Beitritt zu EU oder NATO anbieten. Also die EPG oder CPE, denn das Communauté Politique Européenne war eine französische Erfindung. Thomas Spickhofen fasst das Treffen heute in Kopenhagen zusammen, bei dem es auch wieder um die Abwehr russischer Drohnen, um die russische Schattenflotte, aber auch um die Umleitung russischer Zentralbankgelder in Europa ging.
Konkrete Ergebnisse waren ja heute nicht zu erwarten. Dazu ist dieses Format der Europäischen Politischen Gemeinschaft gar nicht da, hat auch gar nicht das Mandat. Es geht da eher um so einen größeren Gedankenaustausch mit möglichst vielen europäischen Partnern. Und da sagte Bundeskanzler Friedrich Merz im Anschluss, er habe zumindest eine große Entschlossenheit gesehen, bei allen hier der Ukraine weiterzuhelfen. Das ist sozusagen die Botschaft, die er aus Kopenhagen mitnimmt. Es habe eine intensive Diskussion gegeben über die Nutzung der russischen Vermögenswerte. Da gibt es ja einen Vorschlag der Kommission, nicht nur die Zinsen zu nutzen, sondern das Vermögen selbst. Am Ende sollen da 140 Milliarden Euro Kredit für die Ukraine bei rauskommen. Merz hat nochmal bekräftigt, dass er diesen Weg unterstützt, aber eine konkrete Entscheidung soll es dann erst beim nächsten Gipfel in 3 Wochen in Brüssel geben.
Wir haben eine sehr intensive Diskussion über die Nutzung russischer Vermögenswerte gehabt, aus denen heraus wir der Ukraine weiterhelfen wollen. Wir werden das jetzt sorgfältig prüfen. Und es wird in 3 Wochen auf dem nächsten Europäischen Rat aller Voraussicht nach dazu eine konkrete Entscheidung geben. Ich werde jeden Weg unterstützen, der es ermöglicht, russische Vermögenswerte zu nutzen, um der Ukraine weiter zu helfen und dafür zu sorgen, dass dieser Krieg möglichst bald zu einem Ende kommt. Ich gehe jedenfalls von Kopenhagen mit dem sicheren Gefühl, dass es eine sehr große Übereinstimmung in der Europäischen Union und auch in der Europäischen Politischen Gemeinschaft gibt, diesen Weg zu gehen. Putin sollte unsere Entschlossenheit nicht unterschätzen.
Erkennbar war tatsächlich die gemeinsame, übergreifende Vergewisserung, es besteht eine Bedrohungslage weit über die Ukraine hinaus. Das hört sich dann aber je nach Land auch nochmal ganz unterschiedlich dramatisch an. Man konnte da hier die ganze Spannbreite sehen. Da war zum Beispiel Mette Frederiksen, die dänische Regierungschefin, die Gastgeberin hier in Kopenhagen, die die Bedrohung durch Russland in den Mittelpunkt stellte und auch den ganz dringenden Bedarf, die Rüstungsindustrie dramatisch schnell hochzufahren. Das fand auch die Zustimmung der meisten. Aber es gab dann eben auch die andere Seite, zum Beispiel mit Viktor Orban, der sagte, Leute, habt doch jetzt keine Angst vor Russland. Wir sind mehr Menschen, wir sind stärker, unsere Wirtschaft ist stärker. Das war dann aber auch eine Position, die nur wenige teilen. Eine große Einigkeit gab es sicherlich darin, dass Europa selbstständiger und unabhängiger werden muss in Fragen der Sicherheit und Verteidigung, dass man da auch schneller vorankommen muss. Und wo sich, glaube ich, auch alle treffen, ist, dass Europa sich um seine Wirtschaft mehr kümmern muss. Es muss wettbewerbsfähiger werden. Das war hier in Kopenhagen immer wieder in diesen Tagen zu hören. Und was an diesem zweiten Tag ohne straffe Tagesordnung und mit vielen verschiedenen Gesprächsformaten vielleicht noch interessant war, das waren die vielen bilateralen Gespräche. Das ist so ein bisschen wie Münchner Sicherheitskonferenz oder Davos, wo ja auch zu einem großen Teil diese Möglichkeit besteht, in kurzer Zeit auf kleinem Raum möglichst viele Menschen unter vier Augen sprechen zu können.
NDR Info. Die Meinung.
Die Fäden der EPG, sie laufen in der EU zusammen, aber das Netz reicht weiter. Aber wie tragfähig ist die Solidarität, die ja schon in der Europäischen Union immer wieder untergraben wird? Der Kommentar von Sabrina Fritz.
Der Aufwand war enorm. 47 Staats- und Regierungschefs, ein Essen beim König, Sicherheitskräfte aus ganz Europa haben Dänemark bei diesem Gipfelmarathon unterstützt. Bleibt die Frage, ist Europa jetzt sicherer geworden? Sagen wir so, zumindest um einen Begriff reicher. The Drone Wall, den Drohnenwall oder auch die Drohnenwand. So schwierig wie die Übersetzung ist das ganze Projekt. Für den polnischen Regierungschef Tusk ist es erstmal nur ein Wort. Andere, wie der Verteidigungskommissar Kubilius, sehen dahinter bereits eine ganze Strategie, hinter der Europa vor feindlichen, also vor russischen Drohnen Schutz findet. Doch bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Denn sich vor Drohnen zu schützen ist ähnlich schwierig wie vor Mücken. Sie kommen aus dem Nichts, summen und stechen zu, bevor man mit der Hand ausgeholt hat. Die NATO hat diese günstigen, aber dennoch gefährlichen Flugobjekte offensichtlich lange unterschätzt. Drohnenschwärme über Kiew, das war weit weg. Bis dann die ersten russischen Drohnen in Polen gesichtet wurden, plötzlich war die russische Provokation im NATO-Raum angekommen und die EU entsprechend aufgeschreckt. Ich frage mich, was das alles für die europäische Rüstungsindustrie bedeutet, die langfristige Verträge einfordert, die jahrelange Wartezeiten für ein Patriot-Abwehrsystem hat, die sich über Kampfjets und Panzertypen streitet. Und wozu braucht man nochmal den Taurus? In der Zwischenzeit schwirren Drohnen über Europas Himmel, spähen aus, sehen Verunsicherung und werfen vielleicht irgendwann einmal Sprengsätze ab. Die europäische Verteidigungsstrategie wirkt plötzlich behäbig. Gleichzeitig ändert sich die Rolle des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Er wird vom Bittsteller um Waffen zum Berater in moderner Kriegsführung. All das sind keine wirklich guten Nachrichten. Die Staats- und Regierungschefs wirkten ernüchtert, aber auch entschlossen. Das Wort Friedensgespräche nahm hier keiner mehr in den Mund. Dass Putin oder auch Trump daran noch ernsthaftes Interesse haben könnten, ist ein Märchen. Hans-Christian Andersen, der vielleicht berühmteste Geschichtenerzähler, kommt aus Dänemark. Seine Geschichten sind oft brutal, aber am Ende gewinnt immer das Gute. Die Staats- und Regierungschefs haben hier zumindest das Signal ausgesendet, dass sie an dieser Geschichte arbeiten wollen.
Die Meinung von Europakorrespondentin Sabrina Fritz in den NDR-Info-Themen des Tages. Die Hamas ist militärisch fast besiegt. Israel hat Kommandeure und politische Anführer getötet und lässt sich nicht davon abbringen, den Kampf gegen die Terrormiliz zu Ende zu bringen. Von keinem diplomatischen Protest, von Sanktionen, von der Anerkennung Palästinas, von großen Demonstrationen für ein Ende des Leids der Bevölkerung in Gaza. Die Hamas aber handelt auch außerhalb Gazas. Drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder sind in Berlin gefasst worden und inzwischen in Untersuchungshaft. Sie sollen Waffen beschafft haben, um in Deutschland Mordanschläge auf israelische oder jüdische Einrichtungen zu verüben. WDR-Investigativreporter Florian Flade, woher stammen diese Waffen, die bei den Hamas-Verdächtigen gefunden und beschlagnahmt wurden?
Also nach unseren Recherchen wurden diese Waffen beschafft über kriminelle Netzwerke in Skandinavien, in Schweden und in Dänemark. Einige der Tatverdächtigen hatten dahin wohl Kontakt gesucht. Das sind arabischstämmige Strukturen der organisierten Kriminalität. Und darüber soll ein Sturmgewehr und mindestens eine Pistole sowie mehrere hundert Schuss Munition beschafft worden sein.
Und ist das womöglich eine eingespielte Zusammenarbeit und Überschneidung zwischen organisierter Kriminalität und Terroraktivitäten?
Es ist zumindest jetzt nicht das erste Mal, dass das auftritt. Und deswegen muss man davon ausgehen, ja, es gibt da Überschneidungen in diesem Milieu. Es hieß früher immer, dass das kriminelle Milieu den extremistischen Bereich meiden würde, weil man damit unnötig Aufmerksamkeit auf sich zieht, wenn mit solchen Waffen Terroranschläge begangen werden. Aber manche haben da offensichtlich keine Berührungsängste. Man muss jetzt mal schauen, wie das zustande kam. Möglicherweise wussten nicht alle, die daran beteiligt waren, wofür diese Waffen am Ende gebraucht werden sollten. Das müssen die weiteren Ermittlungen jetzt zeigen.
Was ist über die drei Hamas-Terrorverdächtigen selbst bekannt? Was ist ihr Profil, ihre Herkunft? Gehören sie zusammen? Sind sie eine Zelle?
Also von diesen drei Männern sind zwei deutsche Staatsangehörige. Die haben die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Davon, von den dreien sind zwei im Ausland geboren, im Libanon und in Syrien. Die sind tatsächlich schon etwas älter, also Ende 30, Mitte 30 bis Mitte 40. Jetzt nicht ganz so jung, haben schon längere Zeit in Deutschland gelebt. Zwei der gestern festgenommenen Personen waren den Behörden auch bekannt, auch als Islamisten bekannt. Die dritte Person kannten die Ermittler nicht. Das war der sogenannte Abholer, der dann gestern in Berlin die Waffen an sich nehmen sollte.
Es sind ja nicht die ersten dieser Art, die man gefasst hat. Im Dezember 2023 gab es damals ebenfalls drei Festnahmen von Männern, die von der Hamas beauftragt worden waren, deponierte Waffen nach Berlin zu bringen. Ist Deutschland, wie man ja auch damals noch vermutet hat, weiter eher Rückzugsort von Hamas-Terroristen oder auch schon Vorbereitungsort und dann am Ende auch Anschlagsziel?
Also dieser zweite Fall zeigt jetzt deutlich, dass die Hamas oder zumindest Unterstützer der Hamas bereit sind, Anschläge hier zu begehen offensichtlich und dass es eben nicht nur ein Rückzugsraum ist, nicht nur das, was die Behörden viele Jahre lang gesagt haben, hier werden Gelder gesammelt, Spendengelder gesammelt, hier wird Propaganda betrieben, aber hier werden eigentlich keine Anschläge verübt. Das galt für die Hamas, auch für andere Gruppierungen wie die Hisbollah lange Zeit, dass man das gedacht hat. Aber jetzt dieser zweite Fall verdeutlicht, da gibt es offenbar Akteure, die sind willens und bereit, Attentate für die Hamas in Deutschland zu begehen.
WDR-Investigativreporter Florian Flade. Darüber habe ich am Nachmittag mit dem Terrorexperten Rolf Tophofen gesprochen. Was ist seine Einschätzung? Welche Rolle spielt Deutschland für die Auslandshamas?
Man muss davon ausgehen, dass die pro-palästinensischen und anti-israelischen Demonstrationen sozusagen ein Propaganda-Auftakt sind für möglicherweise gravierende terroristische Operationen. Denn die Hamas hat seit Jahren ein operatives Auslandsnetzwerk nicht nur in Deutschland aufgebaut. Hier ähnelt die Hamas der pro-iranischen, libanesischen Hisbollah, die auch seit Jahren massiv Auslandsoperateure in vielen Ländern, zum Teil bis nach Lateinamerika, aufgebaut hat. Und das sind Männer, die auf die Stunde X warten, um zuzuschlagen. Und heruntergebrochen auf den jetzt in Deutschland signifikanten Fall mit der Festnahme der Hamas-Operateure muss man davon ausgehen, dass es nicht bei propagandistischen Initiativen bleibt, sondern dass auch terroristische Aktionen in Rede stehen.
Ist Deutschland da auch interessant für die Ausführung von Anschlägen, weil es hier lebendiges jüdisches Gemeindeleben gibt und weil Israel immer noch ein enger politischer Partner Deutschlands ist? Kann man so Israel treffen, ohne sich mit dem harten Sicherheitsapparat Israels auseinandersetzen zu müssen?
Ja, hier wird sozusagen der Terror gegen Israel exportiert. Mhm. Es gibt ja in der frühen Phase des palästinensischen Widerstandes der damaligen PLO ja auch die Situation, dass der Terror mit fulminanten Folgen gegen Israel im Lande selbst nicht gegriffen hat, sondern nur Erschütterungen hervorgebracht hat. Also exportierte man damals den palästinensischen Terror ins Ausland. Höhepunkt war natürlich der Anschlag 1972 in München gegen die Olympischen Spiele. Ob die Hamas jetzt in dieser Art taktiert, muss zunächst offen bleiben. Aber signifikant ist, dass das BKA im Kontext mit dem Verfassungsschutz hier diese Zelle entdeckt hat. Und wenn Waffen, Kriegswaffen wie die AK-47 Kalaschnikow in Rede stehen, da muss man davon ausgehen, dass diese Waffen auch eingesetzt werden sollen. Denn eins ist klar, der Feind Nummer eins ist Israel, das jüdische Volk und Juden, wo immer sie leben. Das gilt für den Iran gleichermaßen wie für die Hamas.
Die Ermittlungsbehörden hatten die Männer offenbar schon länger im Visier. Zeigt das, und es gab ja eine ähnliche Festnahme schon Ende 2023, auch von Hamas-Operateuren, zeigt das, dass wir da gut aufgestellt sind, vielleicht auch dank des gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrums, Gefahren auf dem Schirm haben und dann auch Zugriff haben?
Ja, es wird ja immer wieder behauptet, Herr Schubert, Deutschland sei auf ausländische Nachrichtendienste, Geheimdienste angewiesen, von denen die entscheidenden Hinweise kommen. Das mag in Teilbereichen so sein, aber man muss auch deutlich feststellen, die deutschen Dienste sind in der Regel besser, als manche glauben wollen. Dass hier zwischen Deutschland und Israel natürlich eine sehr enge, extensive Security Community herrscht, also ein massiver Austausch von Erkenntnissen der Israelis gegenüber Deutschland und umgekehrt, ist gar keine Frage. Neben der CIA ist Israel sicher für die deutschen Dienste der wichtigste Kooperationspartner, was den Austausch von Informationen und Taktiken und Modi operandi der Terroristen betrifft. Aber dieser Erfolg schmückt natürlich die deutschen Behörden. Es zeigt auf der anderen Seite auch, wir sind wachsam gegenüber der Hamas-Drohung, die plötzlich sehr virulent in Deutschland angekommen zu sein scheint. Das ist besorgniserregend. Die ganzen Maßnahmen, die Bündelung dieser Gefahrenmomente in der letzten Zeit demonstrieren eigentlich, wir sind in einem hohen Gefährdungsspektrum, nicht nur durch Gaza-Krieg, durch Ukraine-Krieg, durch Drohnenflüge, sondern auch nach wie vor im Spektrum des militant-islamistischen Terrorismus.
Der Terrorismusforscher Rolf Tophofen, Leiter des Instituts für Krisenprävention in Essen. Eine der berühmtesten Frauen unserer Zeit ist mit 91 Jahren gestorben, die britische Primatenforscherin Dr. Jane Goodall. Sie befand sich gerade auf einer Vortragsreise in Kalifornien. Weltweit bekannt wurde Jane Goodall durch ihre Feldstudien bei wildlebenden Schimpansen im Gombe-Nationalpark in Tansania. Jochen Steiner aus der ARD-Wissenschaftsredaktion blickt auf ihr Leben und Wirken zurück.
Als junges Mädchen verschlang Jane Goodall jedes Buch über Afrika und Tiere, das sie in die Finger bekam. Später dann machte sie eine Ausbildung zur Sekretärin. Für ein Biologiestudium fehlte das Geld. Eines Tages erhielt Jane Goodall von einer Freundin die Einladung, sie in Kenia zu besuchen. Sie jobbte als Kellnerin, bis sie genügend Geld für eine Schiffsreise nach Ostafrika gespart hatte. Mit 26 Jahren, im Juli 1960, begann Jane Goodall dort ihre Feldstudien.
Die wichtigste Beobachtung war gleich in der Anfangszeit, als ich David Graybird dabei beobachtete, wie er Werkzeuge herstellte und benutzte, um nach Termiten zu angeln. Das war auch deshalb wichtig, weil daraufhin die National Geographic Society auf meine Forschung aufmerksam wurde und weitere Studien finanzierte. Am Anfang hatte ich nämlich nur Geld für 6 Monate.
Diese Beobachtung war jedoch auch aus einem ganz anderen Grund bedeutend. Sie war der erste dokumentierte Nachweis, dass Schimpansen Werkzeuge einsetzen. Eine Fähigkeit, die bis dato nur dem Menschen zugeschrieben wurde. Jane Goodall gab den Schimpansen damals Namen, wie zum Beispiel David Graybeard, weil er eben einen grauen Bart hatte. Viele, vor allem männliche Verhaltensforscher, wollten es in den 60er Jahren nicht wahrhaben. was diese junge Sekretärin im afrikanischen Busch gesehen zu haben glaubte. Nicht nur, dass Schimpansen Werkzeuge herstellen und einsetzen können, auch dass sie auf kleinere Affenarten Jagd machen, um dann das Fleisch zu essen, war eine Sensation. Mitte der 80er Jahre nahm Jane Goodall an einem Kongress teil, der ihr weiteres Leben umkrempeln sollte. Ihr wurde klar, wie schlimm es um die Menschenaffen und deren Lebensräume bestellt war. Und auch mit eigenen Augen konnte sie die Probleme sehen.
In the early 90s, when I flew over Gombe.
Als ich Anfang der 90er Jahre über Gombe flog, war es ein Schock. Der Nationalpark war von kahlen Hügeln umgeben. Alle Bäume waren verschwunden. Da wurde mir klar, man kann nicht die Schimpansen und ihren Lebensraum bewahren, ohne die lokale Bevölkerung mit einzubeziehen.
Was Sie und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der mittlerweile fast 30 Jane Goodall-Institute weltweit seit Ende der 70er Jahre beherzigt haben. Ein Projekt waren Baumpflanzaktionen rund um den Gombe-Nationalpark. Langsam kehrte der Wald zurück, Korridore zu anderen Schimpansenpopulationen sind dadurch entstanden. Jane Goodall war eine Kämpferin für den Natur- und Artenschutz und für den Frieden. Seit 2002 war sie UN-Friedensbotschafterin. Sie ermunterte immer wieder auch viele junge Menschen, aktiv zu werden. 1991 rief sie die Kinder- und Jugendorganisation Roots and Shoots, Wurzeln und Sprösslinge, ins Leben, die es mittlerweile in 75 Ländern gibt. Vor Ort setzen die Roots and Shoots Gruppen die unterschiedlichsten Projekte um, damit es der Natur, den Tieren, aber auch den Menschen besser geht. Bis zuletzt war Jane Goodall an etwa 300 Tagen im Jahr rund um den Globus unterwegs, mit scheinbar unendlicher Energie für die gute Sache. Und sie hat dabei sehr viel bewirken können. Aber sie hat immer und immer wieder betont, dass auch jede und jeder Einzelne von uns es in der Hand hat.
Every day, every single one of us makes a difference.
Jeden Tag kann jeder von uns etwas verändern. Und es liegt an uns zu entscheiden, welche Art von Veränderung wir umsetzen.
Jochen Steiner mit einem Nachruf auf die verstorbene Primatenforscherin Dr. Jane Goodall am Ende der NDR Info Themen des Tages am Donnerstag.